Breitbandbesprechung.
Wenn im Internet Daten sicher übertragen werden sollen, geschieht das meist über sogenanntes SSL. Das ist eine Technologie, die es ermöglicht, dass eine Verbindung zwischen einem Computer oder Smartphone und einer Webseite oder einem anderen Online-Angebot verschlüsselt übertragen werden.
Das ist eine sehr beliebte Software, die diese Verschlüsselung umsetzt. Nicht das, sondern die heißt, das wollte ich sagen, OpenSSL. Und sie wird seit Jahren von vielen Anbietern genutzt und zählt laut Experten zur kritischen, also zur besonders wichtigen Infrastruktur. Und genau in dieser Software ist ein Fehler gefunden worden, der einem Super-GAU gleicht, weil er die Verschlüsselung komplett aushebeln kann. Was hinter Heartbleed steckt, das weiß unser Kollege Philipp Banse und er ist uns jetzt zugeschaltet. Hallo Philipp.
Moin, moin, hallo.
Hallo. Was genau ist das Problem? Ist es wirklich so schlimm, wie wir jetzt in diesen Tagen immer hören müssen?
Ja, es ist ziemlich schlimm. Was genau passiert, das kann man vielleicht ganz kurz so beschreiben. Wenn sozusagen eine SSL-Verbindung besteht, dann machen manche Server, um die Verbindung aufrechtzuerhalten, die werfen sich sozusagen Datenpakete hin und her. Also ich werfe einen zum Server, der Server wirft zurück. Und wenn ich als Angreifer ihm dieses Paket zuwerfe, dann kann ich dem Server sagen, hier hast du meine, sagen wir mal, 64 Kilobyte, bitte wirf sie mal zurück. Du als Server, als kaputter Server mit OpenSSL, der überprüft diese 64 Kilobyte nicht, sondern sagt, ja, ja, wird schon stimmen. Tatsächlich ist es aber nur ein Kilobyte, was ich rübergeworfen habe. Der Server wirft mir aber, weil er es nicht überprüft, 64 Kilobyte zurück. Und da ist dann sozusagen jede Menge Datenmüll, hätte ich jetzt fast gesagt, aber Informationen auch aus dem Arbeitsspeicher dieses Servers, des kaputten Servers dabei, den er mir niemals übersenden dürfte. Wie zum Beispiel meine Passwörter, Kreditkartennummern, Benutzernamen, eben alles, was über so eine SSL-Verbindung geht. Und weil das aus dem Arbeitsspeicher kommt, von einem Bankserver beispielsweise, sind dann eben auch möglicherweise ganz viele andere Benutzernamen und Passwörter von anderen Kunden, die auch sich gleichzeitig noch auf diesen Bankserver verbinden, mit dabei. Und ganz schlimm wird es, wenn der private SSL-Schlüssel dieses Bankservers mit übertragen wird. Dann kann der Angreifer, wenn er diesen Schlüssel hat, also erstmal den kompletten Verkehr aktuell entschlüsseln, der über diesen Server geht. Er kann, wenn er den Verkehr in der Vergangenheit aufgezeichnet hat, die vergangene Verschlüsselung entschlüsseln. Und er kann sogar einen neuen Server ins Netz stellen, der für Außenstehende genauso aussieht wie der legitime Bankserver, de facto aber ein böswilliger Server ist. So, und da das so weit verbreitet ist und vor allen Dingen seit 2 Jahren so weit verbreitet ist, ist das ein Riesenproblem.
Du hast es gerade gesagt, seit 2 Jahren besteht diese Sicherheitslücke bereits. Die Software dahinter ist Open Source. Das heißt, theoretisch hätten viele geschulte Augen den Fehler entdecken können. Funktioniert das Konzept Open Source doch nicht, wenn es um Sicherheit geht, wie wir zum Beispiel vor einigen Wochen hier bei Breitband schon mal diskutiert haben?
Ja, wir haben das bei Breitband diskutiert und da, finde ich, kam ganz gut raus, das habe ich zumindest so mitgenommen, dass Open Source eine notwendige, aber eben keine hinreichende Voraussetzung für sicherere Software ist. Also ohne Open Source geht es nicht, aber nur Open Source reicht eben nicht. Und wenn man sich das so anschaut, dann liegt dieser Code, den gibt es seit Jahrzehnten und da wurden auch hin und wieder mal Fehler gefunden, aber die waren nicht so gravierend und OpenSSL galt als relativ verlässlich. Aber ich glaube, dieses Prinzip Open Source ist damit nicht kaputt, sondern ich glaube, man muss es neu bewerten. Also es muss mehr Geld, mehr Know-how, mehr Struktur auch dazu verwendet werden und da drauf geworfen werden, um diesen Code dann eben, der ja offen liegt, auch wirklich sich anzusehen und wirklich strukturiert sich anzusehen. Und das passiert zu selten. Das passiert zu selten. Jetzt ist die Frage, wer kann das tun? Staaten haben sich diskreditiert, denen traut keiner mehr über den Weg. Also können es eigentlich nur große Firmen sein oder wie Facebook, Google, die extrem von diesen Techniken profitieren. Aber ich glaube, man muss sich das auch so ein bisschen zum Vorbild nehmen, wie andere Internetstruktur, Infrastruktur reguliert wird, wie zum Beispiel die DNS-Server oder die IP-Namen, da gibt es eine Organisation, nennt sich ICANN, da sind viele Organisationen vertreten, die das ganz gut regeln und so muss man das, glaube ich, jetzt auch mit Software machen, die so wichtig ist für die grundlegende Funktionalität und Infrastruktur des Internets, dass man einfach hingeht und guckt, okay, was ist hier wirklich der wichtige Code, wie zum Beispiel SSL, wie andere Verschlüsselungstechniken und da müssen wir mehr Geld und Know-how draufwerfen und mehr Struktur finden, um das wirklich nachhaltig zu überprüfen.
Also in der Open-Source-Community muss sich einiges verändern. Was aber kann oder muss sogar denn der normale User jetzt tun?
Der muss als erstes die Passwörter ändern. Und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt. Und das liegt daran, dass wir alle in den letzten 2 Jahren SSL irgendwie benutzt haben, Davon kann man ausgehen und dann ist die wahrscheinlich auch sehr groß, dass wir über einen OpenSSL-Server kommuniziert haben und deswegen müssen wir davon ausgehen, alles, was wir über SSL gemacht haben, ist potenziell geleakt worden. Das heißt, wir müssen die Passwörter ändern. Ich habe jetzt erstmal die wichtigsten Passwörter geändert, also soziale Netzwerke, E-Mail, Banken zum Beispiel und weil man ja mittlerweile dann eben auch weiß, dass man pro Account ein einzelnes originelles Passwort haben soll, empfehle ich allen, besorgt euch spätestens jetzt einen Passwortmanager, also wie KeePass zum Beispiel oder 1Password, wo man die einem A sichere Passwörter generieren, also lang genug und kryptisch genug, die man muss man sich aber nicht merken, sondern man muss sich nur ein dann möglichst sehr langes und kryptisches Masterpasswort merken, das ist sehr lang und kryptisch, aber man muss sich eben nur das merken und diese Passwortmanager verwalten dann für einen die Passwörter. Das ist auch nicht hundertprozentig sicher, wie wir wissen, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Aber damit ist man einen großen, großen Schritt weiter, als viele das jetzt sein werden. Außerdem kann man bei so Services wie Dropbox oder Google Mail oder so die sogenannte Two-Factor-Authentifizierung einschalten. Das bedeutet, ich brauche, wenn ich mich in meinen Account einlogge, nicht nur ein Passwort, sondern ich brauche auch noch ein Handy. Also ich muss was wissen, das Passwort, und ich muss was besitzen, nämlich mein Handy. Und dann heißt es, wenn ich mich bei Google einlogge, dann tippe ich das Passwort ein, bekomme aber zusätzlich noch eine SMS auf mein Handy und muss die Nummer, die in der SMS steht, dann auch nochmal eingeben. Das heißt, Angreifern reicht nicht mehr das Passwort alleine, um in meinen Account einzubrechen. Das sind die Sachen, die ich jetzt als erstes machen würde.
Das sind die praktischen Hinweise. Jetzt wird ja noch über die Hintergründe spekuliert. Die Identität des Entwicklers, der den Fehler verursacht hat, ist ja bekannt. Er kommt aus Deutschland. Die einen schreien jetzt Verschwörungstheorie, der sei vom Geheimdienst vielleicht gekauft worden. Die anderen sagen, nee, das war einfach nur ein dummer Programmierfehler.
Ja, und gestern hat der Nachrichtendienst Bloomberg berichtet, dass die NSA schon seit Jahren von der Lücke gewusst hätte und sie ausgenutzt hätte, was dann natürlich umgehend dementiert wurde. Also ist Heartbleed nun ein Fehler oder ein Geheimdienstangriff?
Das wissen wir nicht. Aber die Sachen, die Edward Snowden uns erzählt hat, die, finde ich, geben dieser Diskussion neue Nahrung und machen sie viel, viel, viel legitimer, als das vor Edward Snowden der Fall war. Die einen sagen, ja, es war halt ein Fehler, es war ein Deutscher, damals Doktorand, heute bei T-Systems, der bestreitet, dass er mit den Diensten irgendwie zu tun gehabt hat. Der sagt, es war einfach ein dummer, dummer Fehler. Okay, kann vorkommen. Die anderen sagen aber, naja, wenn wir eine Hintertür programmieren würden, dann sähe die genau so aus. Nämlich, dass man sie so darstellen kann wie einen dummen, dummen Fehler, wo man eben mal was vergessen hat. Und es ist mittlerweile auch belegt, dass die NSA es auf diese Infrastruktur abgesehen hat. Die haben solche Infrastruktur des Internets infiltriert. Das ist belegt. Sie haben Wahrscheinlichkeitsgeneratoren, Zahlengeneratoren manipuliert. Sie sind in Infrastruktur eingedrungen, haben sehr, sehr viel Aufwand dafür getrieben. Deswegen ist das total plausibel, dass sie es auf sowas ganz, ganz Zentrales wie SSL abgesehen haben können, wo sie offenbar Probleme haben, wirklich gute Verschlüsselung zu entschlüsseln. Und deswegen finde ich, wir haben keinen Beleg dafür, dass die NSA dahinter steckt, aber der Verdacht ist da und ich finde, der Verdacht ist belegt und den kann man nicht einfach vom Tisch wischen.
Alles klar, vielen Dank, Philipp, für diese Erklärungen und Einschätzungen. Und eine kleine Rundschau mit Artikeln zum Thema und auch dieses Gespräch gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de.